NDR Info. Themen des Tages.
Das haben wir vorbereitet für die kommende halbe Stunde. Die Finanzierung der Rente, ein wichtiges Thema der neuen Bundesregierung. Heute gab es im Kabinett erste Beschlüsse dazu. Wir berichten auch über die Idee, Kinder aus Gaza und Israel nach Deutschland zu holen. Und wir fragen, wohin bewegt sich Polen unter dem neuen Präsidenten Nawrocki, der heute vereidigt wurde. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Rente ist ein Dauerbrenner. Wie kann sie finanziert werden für immer mehr Rentner und Rentnerinnen, die immer älter werden? Und geht das gerecht? Oder zahlen die Jüngeren über die Maßen drauf? Schon lange trägt sich das System nicht mehr selbst. Seit Jahren muss der Bund Geld zuschießen. Heute hat die Bundesregierung in ihrer Kabinettssitzung erste Beschlüsse ihres Rentenpakets auf den Weg gebracht. Die Rentenhöhe soll demnach bei 48% des Durchschnittseinkommens bis 2031 garantiert werden. Außerdem soll die Mütterrente ausgeweitet werden und weitere Reformen, um etwa das Arbeiten im Alter noch attraktiver zu machen, die folgen dann nach der Sommerpause. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Es ist ein teures Projekt. Um das Rentenniveau zu stabilisieren und die Mütterrente für alle anzugleichen, kommen auf den Bund hohe Kosten zu. Bis 2031 steigen sie auf 16,5 Milliarden, zu finanzieren aus dem Haushalt. Arbeitsministerin Bärbel Baas hält das Rentenpaket gleichwohl für notwendig. Das Rentensystem müsse verlässlich sein, argumentiert die SPD-Politikerin.
Also wir haben jetzt Menschen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen und die haben in dieses System eingezahlt. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, dass wir da die Rente auch stabilisieren. Denn am Ende nach einem langen Arbeitsleben müssen die Menschen auch davon leben können, müssen ihre Miete zahlen können. Und ich will noch mal sagen, dass das oft auch eine Gruppe ist, die keine Chance hatte, Betriebsrenten aufzubauen oder eine private Altersvorsorge. Das sind insbesondere 74% der Menschen im Osten.
Die nun vorgelegte Rentengarantie besagt, das Rentenniveau darf statistisch gesehen nicht unter 48% des Durchschnittslohns sinken. An sich würde das Rentenniveau sinken zum Ausgleich dafür, dass mehr Ältere in Rente gehen als junge Nachkommen. Doch diese Regelung wird nun ausgesetzt, was bei Wirtschaftswissenschaftlern wie Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg auf Kritik stößt.
Mit einer Einfrierung des Rentenniveaus macht man ja die zukünftigen Generationen dafür verantwortlich, dass sie so wenig sind. Das heißt, die demografische Last wird auf ihre Schultern abgelastet. Das ist tatsächlich nicht verursachergerecht, denn die junge Generation kann ja nichts dafür, dass sie so wenig sind. Während die alte Generation, die ja die Elterngeneration ist, sehr wohl was dafür kann.
Eine Möglichkeit, das Rentensystem weitergehend zu reformieren, hat die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche vor kurzem ins Spiel gebracht. Eine längere Lebensarbeitszeit. Bei ihrem Statement nach der Kabinettssitzung äußert sich die CDU-Politikerin aber zurückhaltender.
Es ist, glaube ich, hier klar, dass angesichts der demografischen Situation, die wir haben, wir dahin kommen müssen, die Lebensarbeitszeit für jene Menschen, die das körperlich können und auch wollen, generell öffnen und diese Möglichkeiten schaffen. Das sind erste gute Schritte, die wir gemacht haben. Vermutlich werden weitere folgen.
So sollen Rentner einen steuerlichen Anreiz erhalten, auch noch im Ruhestand zu arbeiten. Aus diesem Grund gehört zum aktuellen Rentenpaket, Rentnern zu erlauben, bei ihrem früheren Arbeitgeber anzuheuern. Das ist bislang nur mit hohen Hürden möglich. Darüber hinaus will Schwarz-Rot eine Rentenkommission einsetzen, die Vorschläge für eine weitergehende Reform machen soll. Nach Ansicht von Ines Schwertner von der Linken sollte dabei aber nicht das gesamte System auf den Prüfstand gestellt werden.
Problem ist ja nicht das Rentensystem an sich. Das eingezahlt wird, ist genau richtig und das umverteilt wird. Aber es wird eben noch nicht genug umverteilt. Das heißt, die, die mehr haben, können auch mehr in die Rentenkasse einzahlen. Und das würde dann für alle die Rente finanzieren.
Schwertner plädiert außerdem dafür, weitere Berufsgruppen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Eine Einbeziehung von Beamten hatte auch schon Arbeitsministerin Baas ins Spiel gebracht. Das dürfte, ebenso wie die Forderung nach einer längeren Lebensarbeitszeit, in der Rentenkommission kontrovers diskutiert werden.
Informationen aus Berlin von Hans-Joachim Viehweger. Und das ist auch unser Thema weiterhin.
NDR Info. Die Meinung.
Die Bundesregierung hat das Rentenpaket beschlossen. Das alles wird viele Milliarden kosten und das ist nicht gerecht, meint Gabor Hallas, unser Hauptstadtstudio-Kollege, in seinem Kommentar.
Dass wir ein Problem haben, ist einfache Mathematik. Wenn immer weniger Menschen in Arbeit für immer mehr Rentner zahlen, für Rentner, die zum Glück länger leben, dann geht das nicht mehr auf. Außer wir stecken weiter viele Milliarden in die Rentenkasse. Schon jetzt ist es etwa jeder vierte Euro im Bundeshaushalt. Die Zuschüsse zahlen wir mit unseren Steuern, irgendwann vielleicht auch mit höheren Rentenbeiträgen. Das trifft vor allem die junge Generation, also die, die von der Politik gern auch mal vergessen werden, denen aber viel zugemutet wird. In der Pandemie haben Kinder und Jugendliche eine große Last getragen für die Älteren. Jetzt sollen sich die Jüngeren möglichst freiwillig zum Wehrdienst melden, um unser Land kriegstüchtig zu machen und nun auch zahlen, weil die Rente teurer wird. Die Rente ist ein Generationenvertrag. Ein Vertrag funktioniert aber nur, wenn er fair ist. Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte keine Altersarmut. Ich möchte, dass Rentnerinnen und Rentner gut leben können, dass gewürdigt wird, was sie für das Land geleistet haben. Es bringt aber auch nichts, sich die Lage schönzureden. Seien wir ehrlich, ist nicht klar, dass wir am Ende wohl länger arbeiten müssen? Es macht doch wenig Sinn, dass jeder oder jede pünktlich zum 67. Geburtstag oder früher in Rente geht. Dafür sind Menschen und Biografien doch zu unterschiedlich. Warum dann nicht flexibler sein? Wer gern möchte, kann doch auch länger arbeiten. Andere, da denke ich zum Beispiel an Pflegekräfte, müssen natürlich auch früher gehen dürfen. Seien wir auch ehrlich, dass wir mehr privat vorsorgen müssen und dass der Staat helfen muss, wenn Menschen das nicht aus eigener Tasche können, dass wir Zuwanderung brauchen, junge und qualifizierte Menschen, die in die Rentenkasse einzahlen und dass es keine Ausnahmen mehr zum Beispiel für Beamte geben soll. Was ich mir aber wünsche, endlich eine große Reform, Ehrlichkeit und eine Politik, die mehr an die junge Generation denkt.
Die Meinung heute von Gabor Hallas. Wie fast jeden Tag inzwischen schauen wir auch nach Gaza, diesmal mit einem ganz konkreten deutschen Hilfsplan. Mehrere Städte in Deutschland wollen Kinder aus dem Gazastreifen und aus Israel aufnehmen. Doch das Bundesinnen- und Außenministerium reagiert zurückhaltend bis ablehnend. Statt die Kinder nach Deutschland zu bringen, sollten eher die Nachbarländer zur Aufnahme bewegt werden, so der Tenor etwa von Serap Güler, der Staatssekretärin im Auswärtigen Amt von der CDU. Beteiligt in dem Bündnis aus Kommunen, die eine solche Aufnahme durchführen wollen, sind auch zwei norddeutsche Landeshauptstädte, nämlich Hannover und Kiel. Mein Kollege Jochen Fischer hat den Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer von der SPD gefragt, was entgegnen Sie Kritikern?
Ich fand das Statement der Staatsministerin ein bisschen peinlich, weil sie das Ganze ja in so eine Art Wahlkampf-Parteipolitik-Schiene geschoben hat und das fast so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein über die Initiative, aber ich glaube, es ist vollkommen klar, ich kenne die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Städten, uns ist es wirklich ernst. Außerhalb von NRW ist auch gar kein Wahlkampf gerade. Und es geht wirklich darum, sehr konkret, wenn auch in bescheidenem Maße, Hilfe zu leisten. Und diesem Ernst der Lage fand ich die Äußerung nicht angemessen.
Ja, Sie haben ja angeboten, 20 Kindern aus Gaza und Israel Hilfe zukommen zu lassen, sie aufzunehmen. Haben Sie denn eine Vorstellung, wie das praktisch aussehen soll?
Ja, das hängt natürlich sehr von den spezifischen Bedarfen ab. Wir haben Kinder, die sind Waisen geworden. Es gibt Kinder mit Verletzungen oder schweren Krankheiten, vielleicht sind andere traumatisiert und brauchen psychologische Hilfe oder einfach eine Kur, eine Reha oder müssen einfach zu Kräften kommen. Und dann gibt es natürlich für die Kinder im Gazastreifen vielleicht ganz andere Bedürfnisse als für Kinder aus Israel. Das wird sich finden, denn ich meine, der Bedarf an Unterstützung ist einfach riesig. Und so sehr wir uns alle wünschen, dass es jetzt bald Frieden gibt und dass die Lage im Gazastreifen und in Israel besser wird, dass die Geiseln freikommen, dass die Nachbarländer helfen, solange das nicht passiert und selbst wenn es passiert, glaube ich, wird immer noch genug Bedarf sein, dass auch wir in Deutschland in unserem bescheidenen Rahmen dort Unterstützung leisten.
Möchte ich noch mal praktisch bleiben, Herr Kämpfer. Mhm. Sie wollen die Kinder also nach Deutschland kommen lassen. Sieht das denn auch vor, dass sie in Begleitung ihrer Eltern sind?
Also zunächst einmal geht es uns um direkte Hilfe für Kinder. Das schließt nicht aus, dass vielleicht auch Eltern dabei sind. Aber das sind alles Fragen, die sich dann stellen, wenn es überhaupt mal ein bisschen mehr Stabilität gibt und man natürlich vermittelt durch die Landes- und die Bundesregierung dort genau schauen kann. Und dann hat jede Stadt vielleicht auch andere Schwerpunkte, was sie anbieten kann. Teilweise gibt es ja auch Städtepartnerschaften in unseren 5 Städten. Also ich glaube, es ist nicht das Problem, sage ich mal, sinnvolle Angebote zu finden. Und was ich auch schon aus Hannover und Düsseldorf, die das ja schon ein paar Tage vorher angeboten haben, gehört habe, ist, dass auch die Reaktionen überwältigend positiv sind, dass sich Institutionen, Krankenhäuser, aber auch Eltern, Familien melden, die praktische Unterstützung leisten wollen. Und da muss man halt schauen, was wird gebraucht, was kann eine Stadt, eine Zivilgesellschaft in einer Stadt leisten. Das wird das geringste Problem sein, sondern unsere Hürde ist jetzt Unterstützung durch den Bund, die fehlt noch. und eine gewisse Stabilisierung, damit sowas überhaupt gut organisiert werden kann und auch sicher organisiert werden kann.
Also Sie sprechen ja von Kindern aus Gaza und auch aus Israel. Aber Israel selbst ist ja auch ein hochentwickeltes Land, hat eine gute Gesundheitsversorgung. Ja. Warum ist denn deren Aufnahme so wichtig?
Uns ging es um zweierlei, nicht? Diese ganze Region, es ist ja ein unglaublich politisch auch umstrittener Konflikt. Und uns ging es darum, wirklich zum Ausdruck zu bringen, wir sind hier nicht Partei. Wir sehen die humanitäre Not. Deswegen richten wir uns an die Kinder, wo sozusagen jeder weiß, die haben nun überhaupt nichts verschuldet in diesem Konflikt. Und wir wollen auch nicht sozusagen Partei in eine Seite greifen. Und es gibt ja auch in Israel große Bereiche, die für lange Zeit evakuiert werden mussten, wegen der Raketen der Hezbollah im Norden zum Beispiel. Und da ist es vielleicht vergleichbar, wir haben gerade jetzt ukrainische Kinder hier in Kiel, die einfach mal Erholung aus einem Krisen- und Kriegsgebiet bekommen sollen. Auch sowas wäre ja vorstellbar. Also ich gebe Ihnen recht, die Bedarfe sind wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Medizinische Versorgung in Israel ist nicht das Problem. Aber auch dort gibt es vielleicht Kinder aus sehr stark betroffenen Familien, die froh sind, hier auch Unterstützung und Erholung in Deutschland zu bekommen.
Meint der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer von der SPD. Dazu auch unser Korrespondent für Israel und Gaza, Philipp Kunschner, mit den Erfahrungen von vor Ort. Wir haben gerade gehört, so richtig weiß man in Norddeutschland noch nicht, auf was man sich einlässt, welche Bedürfnisse die Kinder haben könnten. Aber generell wollte ich von ihm wissen, wie geht das überhaupt? Wie schwierig ist es gerade, Menschen aus Gaza herauszuholen?
Kurz gesagt, sehr schwierig. Es braucht erstmal ein Gesuch und dann bedeutet das sehr, sehr viel Behördenarbeit im Nachgang. Heißt Sicherheitsüberprüfungen, vor allem durch Israel, durch die israelische Seite. Und diese Gesuche können dann auch im ersten oder zweiten Versuch abgelehnt werden, sodass es dann mehrere Anläufe braucht. Da geht es primär um die Begleitpersonen übrigens von den Kindern, die Hilfe brauchen, also ein Elternteil beispielsweise. Dann braucht es einen Transfer anschließend durch den Gazastreifen, wenn die Ausreise genehmigt wird. Das kann mitunter auch sehr gefährlich sein. Und dann führt der Weg aktuell immer über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Der wird von Israel kontrolliert. Auch das ist nochmal aufwendig, selbst wenn man alle Papiere dabei hat.
Jetzt ist es nicht die erste Initiative und Idee dieser Art. Italien zum Beispiel hat schon Kindern geholfen, Spanien. Könnte man davon lernen?
Da würde ich sagen, da braucht es erstmal die politische Offenheit in den Zielländern. Prinzipiell wird aber von Fall zu Fall entschieden. Also es geht hier einfach oft um pragmatische Fragen. Also wo kann dem Kind am besten geholfen werden? Welche medizinische Versorgung braucht es? Oft ist da wirklich das Naheliegendste, dann auch auf die Nachbarländer zu gucken, auch um zum Beispiel Reisestrapazen zu vermeiden. Aber je mehr Länder sich natürlich beteiligen, desto mehr individuellen Fällen kann am Ende auch geholfen werden.
Und so eine Initiative braucht natürlich auch starke Partner vor Ort. Jetzt hören wir ja von Zehntausenden Kindern, die mangelernährt sind, krank, traumatisiert sind vermutlich fast alle. Wer sucht denn dann aus, welche Hilfe zum Beispiel in Deutschland erhalten sollen?
Es beginnt immer mit der medizinischen Ersteinschätzung in Gaza. Es gibt ja noch einzelne Krankenhäuser dort, auch wenn die natürlich nicht mehr vollumfänglich operieren können. Dazu gibt es auch Feldkrankenhäuser. Man schaut sich die Fälle dann an und es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele Verletzungen oder auch Krankheitsbilder, die man dort nicht mehr behandeln kann. Dann gibt es die Notwendigkeit, dass ein medizinischer Antrag gestellt wird und damit geht es dann zur WHO, also zur Weltgesundheitsorganisation. Das ist dann die koordinierende Stelle, die übernehmen dann auch die Behördenkommunikation, vor allem mit Israel. Und sollte es dann glücken und ein Kind darf raus, dann geht es nach dem Grenzübertritt in ein Feldkrankenhaus auf ägyptischer Seite für eine Erstbehandlung. Das dauert dann immer so 1 bis 3 Tage etwa. Und dann in Abstimmung mit der Botschaft geht es dann weiter in das Zielland.
Haben wir heute auch schon gehört vom Bundesinnenministerium, das meint, es kommt jetzt erstmal an auf Hilfe quasi für alle in Gaza. Ist das auch wichtiger als so, ich nenne es mal, kleine Aktionen für Einzelne, so schlimm die Schicksale dieser Kinder auch sind?
Ja, also in meinen Augen hilft es natürlich, auch wenn es keine flächendeckende Lösung ist. Ich habe heute auch schon Stimmen gelesen, da hieß es, das bringt ja eh nichts. Ich finde das offen gestanden zynisch, um das mal so zu sagen, weil für das Individuum, also das jeweilige Kind, das natürlich hilft. Und ich denke zum Beispiel auch in Deutschland wird kaum jemand abstreiten, dass die medizinische Versorgung um Welten besser ist als das, was wir in Gaza aktuell noch vorfinden. Also für jedes einzelne Kind, dem geholfen werden kann, bringt das natürlich was.
Und jetzt haben Sie angesprochen, dass man aber sehr abhängig ist eben auch von der israelischen Seite, was Genehmigungen angeht. Gab es da heute schon eine Reaktion?
Auf israelischer Seite gab es da bis dato noch keine Reaktion. Ehrlicherweise schaut man da weniger darauf, wie man den Kindern aus Gaza gerade helfen könnte. Das spielt dann nur eine untergeordnete Rolle, auch wie das in anderen Ländern gesehen wird.
Und Herr Kunschner, heute hat uns noch die Nachricht erreicht, dass zwei Deutsche ausreisen konnten, zusammen mit zwei Angehörigen, also Gaza verlassen konnten, per Bus nach Libanon. Wie stellt man das sich da vor? Also gibt es weiter Ausreisemöglichkeiten aus Gaza?
Also nicht einfach so, dass man zur Grenze fahren kann und dann ausreisen kann. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe mich heute auch nochmal mit einem Sprecher der deutschen Botschaft in Tel Aviv darüber ausgetauscht. Also diese beiden deutschen Staatsbürger mit ihren Angehörigen, sie konnten jetzt aus dem Gazastreifen ausreisen, sind dann durch Israel und durch das Westjordanland weiter nach Jordanien gefahren. Von dort soll die Reise nach Deutschland weitergehen. Das ist ein insgesamt sehr, sehr schwieriges Unterfangen geworden. Es gibt aber auch nicht mehr viele deutsche Staatsbürger, die noch in Gaza sind. An der Stelle sei auch immer erinnert an die deutschen Geiseln, die nach wie vor in den Händen der Hamas gefangen sind. Dieses Jahr war die heutige Ausreise die sechste. Das hat das Auswärtige Amt so mitgeteilt. Und rauskommen aus Gaza geht ausschließlich mit diplomatischer Beteiligung. Anders ist das nicht möglich.
Unser Korrespondent für Israel und Gaza, Philipp Kunschner. Nach Polen. Mit dem Sieg von Karol Nawrocki ist der rechtspopulistischen Peace ein Coup gelungen. Die Regierung von Donald Tusk hatte darauf gesetzt, mit einem neuen Präsidenten endlich politisch abliefern zu können. Doch es kam anders. Der vorherige Andrzej Duda hatte ja zu Peace gehalten und wichtige Reformvorhaben per Veto blockiert, beziehungsweise allein durch die Androhung eines Vetos bewirkt, dass kaum Grundlegendes entschieden wurde. Karol Nawrocki steht jetzt mutmaßlich noch weiter rechts als Duda. Nur ist bis heute nicht klar, was für ein Präsident er sein kann. Der Wahlkampf zumindest war geprägt von Skandalen aus Nawrockis Vergangenheit als Boxer, Türsteher und Historiker mit zweifelhaften Methoden. Martin Adam berichtet aus Warschau.
Draußen demonstrieren die Fans des neuen Präsidenten Karol Nawrocki. Drinnen, im Sejm, dem polnischen Parlament, gibt es Standing Ovations für den eigentlichen Sieger des Tages, Jarosław Kaczynski, den Chef der rechtspopulistischen Peace, die Nawrocki ins Rennen geschickt hat. Auf der Regierungsbank sitzt Premierminister Donald Tusk und versucht gar nicht zu verbergen, was er von einem Präsidenten Karol Nawrocki hält. Und Nawrocki legt den Amtseid ab und bestätigt dann umgehend alle Befürchtungen der Tusk-Regierung. Die freie Wahl eines freien Volkes hat mich heute vor Sie gestellt, trotz der Wahlpropaganda, der Lügen, trotz des politischen Theaters. Ich habe vergeben und als Christ vergebe ich mit ruhigem Herzen. Diese Wahl war ein Signal, dass so nicht weiter regiert werden kann, dass Polen heute so nicht aussehen darf. Er sei die Stimme der Nation, ruft Nawrocki. Die Stimme derer, die ein, Zitat, normales Polen wollen, mit polnischen Werten, in der Europäischen Union, aber ohne weitere Kompetenzen an Brüssel abzugeben. Nein zu illegaler Migration, nein zum Euro, so der neue Präsident. Außenpolitisch setzt Nawrocki auf die USA und die Bukarest 9, also die östlichen NATO-Staaten von Estland bis Bulgarien. Innenpolitisch kündigt er der Regierung Widerstand an. Polen muss auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückkehren. Richter, meine Damen und Herren, das müssen wir uns bewusst machen, sind keine Götter, sondern dienen der Republik Polen und den polnischen Bürgern. Das war die Linie der Peace, als sie bis 2023 mit ihrer umstrittenen Justizreform eingriff in die Unabhängigkeit der Gerichte. Die Nachfolgeregierung wurde auch für das Versprechen gewählt, diese Eingriffe rückgängig zu machen. Der neue Präsident wird bemüht sein, das zur Not per Veto zu verhindern. Kaczynskis Peace und Tusks Bürgerkoalition, beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Verfassung zu brechen. Karol Nawrockis Vorschlag lautet daher, Polen bekommt eine neue Verfassung. Als politische Klasse müssen wir damit beginnen, Lösungen für eine neue Verfassung zu erarbeiten, die hoffentlich 2030 verabschiedet werden kann. Der Präsidentenpalast wird nicht nur zum Sitz des Verfassungsrats, sondern auch zum Ort einer ehrlichen nationalen Diskussion darüber. Denn er wolle Präsident beider Seiten sein und die Spaltung der Gesellschaft überbrücken. Applaus bei der Peace, betretene Gesichter auf der Regierungsbank. Draußen, vor seinen Anhängern, schlägt Nawrocki einen anderen Ton an. Das war eine schöne Lektion der Freiheit, die wir in unseren Genen, in unserem nationalen Genotyp tragen. Nationale Gene, das übersteigt selbst die bisherige Linie der Peace-Partei. Der neue Präsident heißt Karol Nawrocki. Er ist mit einer Kampfansage ins Amt gestartet.
Und darüber habe ich auch mit Stefan Gartschetzki von der TU Chemnitz gesprochen, Professor für Kultur- und Länderstudien Ost- und Mitteleuropa. Und ich habe ihn gefragt, was bedeutet der neue Präsident für die polnische Innenpolitik, wenn Donald Tusk es so schwer hat, Reformen durchzubringen? Und schon in der Antrittsrede, wir haben es gehört, hat der parteilose Nawrocki ja auch die Regierung scharf kritisiert.
Er hat die Regierung sehr stark kritisiert. Das war eine Rede, die einerseits stark polarisierend war, auf der anderen Seite aber auch einnehmend für den, der es hören wollte, und auch ein bisschen populistisch. Wir haben in Polen jetzt wie auch vorher die Situation einer Kohabitation. Das heißt, der Präsident und die Regierung kommen aus verschiedenen politischen Lagern. Und wir haben in Polen ein semipräsidentielles System. Das heißt, der Präsident hat eine sehr viel stärkere Rolle als in Deutschland. Er kann sein Veto einlegen. Und das Veto kann man im Parlament nur mit einer Dreifünftelmehrheit beiseite schieben. Über eine solche Mehrheit verfügt die Regierung nicht. Also das wird weiter schwierig bleiben. Und zugleich hat er auch inhaltlich doch sehr starke Akzente gesetzt. Er bekam während seiner Rede im Parlament heute eigentlich nur Beifall von der Opposition. Auf der Regierungsseite habe ich niemanden applaudieren sehen.
Jetzt haben wir den Wahlkampf ja auch ein bisschen mitverfolgt. Da ging es unter anderem auch um die Unterstützung für die Ukraine. Bis hierher ist ja der Nachbar Polen wirklich ein großer Helfer gewesen. Sehen Sie da tatsächlich auch schon einen Kurswechsel?
Nein, er hat in seiner Rede und auch in seinem Programm, das sind 21 Punkte, die er während des Wahlkampfs formuliert hat, er hat darauf heute auch in seiner Rede vom polnischen Sejm, also dem polnischen Parlament, abgestellt. Und die Außenpolitik hat nahezu keine Rolle gespielt. Er hat die Amerikaner als Verbündeten erwähnt, dann die sogenannten Bukarester 9, das sind die ostmitteleuropäischen Staaten plus die baltischen Staaten, potenziell noch zwei skandinavische Staaten. Aber das war eigentlich nur ein Nebensatz. Es ging vor allen Dingen um die Innenpolitik. Und da ist er sehr deutlich geworden, eigentlich auch fast konfrontativ ist er die Regierung angegangen. Und zwar in einigen Punkten. Er hat nochmal betont, dass jetzt in Polen Rechtsstaatlichkeit gelten müsse. Das gilt ihm zufolge nicht. Er ist also nicht auf die Probleme eingegangen, die die Vorgängerregierung mit der Europäischen Union in der Frage der Rechtsstaatlichkeit hatte. Er hat verschiedene Dinge angekündigt. Er möchte einen Rat gründen zur Reform des institutionellen Aufbaus des Staates. Und er plant eine neue Verfassung bis 2030. Mit Mehrheiten ist völlig ungewiss, und er möchte auch einen sogenannten Kabinettsrat einberufen. Das sieht Artikel 141 der polnischen Verfassung vor. Das wird sehr selten gemacht. Der vorherige Präsident hat das in 10 Jahren dreimal gemacht, und da würde es vor allen Dingen um Investitionen und die Staatsverschuldung gehen. Das heißt, er wird ein, nach seinen Ankündigungen, sehr aktiver Präsident sein, und man konnte heute die saure Miene des polnischen Regierungschefs Donald Tusk im Sejm beobachten. Das wird schwierig werden für die polnische Regierung.
Nun muss man dazu sagen, Karol Nawrocki ist ja parteilos, aber ist von der PiS-Partei aufgestellt worden. Also man erwartet jetzt quasi auch, dass er den Kurs von Andrzej Duda weiterführt, wenn nicht sogar noch härtere Gangart einlegt. Und er hat auch schon gesagt, proeuropäische Projekte würde er blockieren. Weiterhin ein Nein zum Euro, und die EU dürfe Polen keine Kompetenzen entziehen. Sie haben schon gesagt, es ging mehr um die Innenpolitik, aber Sie haben ja gerade eben auch schon Donald Tusk angesprochen, der ja eigentlich doch eher den europäischen Kurs führt. Also führt es dann letzten Endes doch auch wieder zu innenpolitischen Fragen?
Ja, das Innenpolitische sind natürlich vor allen Dingen die Frage der Migration. Da hat es eine ganze Reihe von Protesten in den letzten Wochen in Polen gegeben. Es gab Bürgerwehren an der Grenze. Die Zahlen sind gar nicht mal so dramatisch. Also über die östliche Grenze sind bis, ich glaube, Mai diesen Jahres etwas mehr als 12.000 Menschen haben versucht, die Grenze zu Polen zu überschreiten. Rückweisungen aus Deutschland sind vielleicht 2.700 bis Mai gewesen, ähnlich wie auch von Deutschland nach Frankreich. Also das sind die Zahlen nicht sehr dramatisch. Aber das ist eben ein Thema für die Rechtsaußenopposition, die Konföderation, die PiS ein bisschen vor sich hertreibt und damit auch Druck auf die Regierung ausübt. Und Sie haben recht, Nawrocki hat in seiner Rede jegliche weitere Kompetenzabgabe an die Europäische Union abgelehnt, auch ein Nein zum Euro klar formuliert. Und wir haben ja eigentlich anstehend eine Reform der Europäischen Union. Da wird die Frage sein, wie das mit dem neuen polnischen Präsidenten möglich sein wird.
Meint Stefan Garstetzki von der TU Chemnitz. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Mittwoch, den 6. August.